4. Mai 2025, 12.57 Uhr und die Wochenendrebellen sind in ihrer wochenendrebellischsten Phase überhaupt. Wir liegen hier oder sitzen hier wie so ein Schluck Wasser in der Kurve irgendwie, oder?
Ja, es ist schon ein bisschen, wir haben das neue Podcast-Studio noch nicht neu aufgebaut und waren gestern beim Fußball, haben nicht so lange geschlafen, ich muss gleich schon wieder los, das ist alles ein bisschen zwischen Tür und Angel.
Es ist wie alles bei uns momentan wieder etwas hektisch, wir hatten gestern sogar das Podcast-Equipment dabei, um gegebenenfalls die Option zu haben, schnell in der Halbzeitpause mal was aufzuzeichnen, weil wir gesagt haben, du bist zwar die ganze Woche jetzt hier gewesen, so eine Art Mini-Ferien, aber in der ganzen Woche auch jeden Tag in Voll-Action gewesen und eigentlich fast nie zu Hause.
Ja.
Fangen wir vielleicht so an, wo wir schon an diesem sehr rebellischen Tag hier ohne Malzbier sitzen. Das kommt noch der Schwere hinzu.
Ja, stimmt, das haben wir auch nicht.
Wir haben kein Malzbier. Jetzt sitze ich hier mit dem elenden Espresso und du musst räudigen Kirsch-Bananensaft trinken. Es ist wirklich, es geht uns sehr, sehr schlecht. Wir sind eigentlich am Tiefpunkt angekommen, würde ich sagen.
Nee,
oder?
Das würd ich
der
nicht
Tiefpunkt
sagen.
Ist das, wenn man noch sieht, was du für ein T-Shirt trägst. Da steht drauf, der 12. Mannheimer und es ist ein SV Waldhof-Logo drauf. Ich lasse das mal.
Damit habe ich geschlafen.
So. Ich lasse das mal so, ich nutze das als Schlafshirt.
Ja.
Ja. Wobei jetzt neulich auch jemand entdeckt hat, dass ich in dem einen, ich glaube in irgendeinem Spiegel-Video trage ich Hansa Rostock Socken.
Ich auch.
Ja, hat jemand.
Ja, die haben wir geschenkt bekommen in Rostock.
Genau, aber er ist dann leicht davon ausgegangen, es stand in irgendeinem YouTube-Kommentar war es, dass ich Hansa Rostock-Fan bin, dass man das entdecken könnte, wenn man genau auf die Socken achtet. Und so, wow.
Ja, wenn man das anfängt zu interpretieren, dann war ich schon von vielen Vereinen.
Dann waren wir schon von sehr vielen Fans. Ja, erzähl mal, wie geht's dir?
Eigentlich ganz gut. Also diese halbe Woche, die ich jetzt zu Hause war, ich hatte praktisch, also Donnerstag war ja Tag der Arbeit, Freitag hatte ich nur eine.
Ist das in der Schweiz auch Tag der Arbeit, Feiertag? Also die sind identisch? Ja, okay.
Freitag habe ich nur 2 Stunden Vorlesung, die wird online gestreamt. Das heißt, ich habe dann entschieden, Mittwoch zurückzufahren und den Freitag mir das halt online anzugucken. Und dadurch hatte ich dann halt Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag hier. Und das war eine sehr coole Zeit insgesamt.
Was hast du hier erlebt, was du am meisten vermisst hast?
Naja, ich glaube.
Oder was war oder was ist
also
es?
Also das Fußballspiel auf jeden Fall.
Okay, jetzt spoilerst du schon so ein bisschen, aber das heißt, es ist nicht so das klassische, oh, ich vermisse mein Bett zu Hause oder ich vermisse den Duft von Mamis Parfum oder ich vermisse die Stimme meiner Schwester oder so, sondern es ist mehr so.
Naja, ich vermisse es auf jeden Fall, nicht allein zu sein. Also überhaupt einfach ständig mal Leute um sich zu haben, irgendwie ständig mit Leuten sprechen zu können, zusammen mit Leuten auf der Couch zu sitzen, selbst wenn man nur parallel irgendwas guckt oder arbeitet.
Ja.
Das ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Ich glaube, rein örtlich vermisse ich relativ wenig. Also wenn ich die ganzen Leute in Zürich hätte, dann würde ich dort, glaube ich, sehr gut klarkommen. Aber praktisch so unser Zusammenleben bei uns zu Hause einfach, selbst wenn es vielleicht oft parallel ist, wenn wir gar nicht so viel miteinander reden immer, das ist definitiv eine Routine, die ich ganz stark vermisse und wo ich mir nicht vorstellen könnte, dauerhaft so zu leben.
Und da ist es dieses Vermissen der anderen oder ist es tatsächlich dieser Fakt des Alleineseins?
Nee, es ist schon das Vermissen der anderen konkret. Mhm. Also natürlich ist es auch schöner, wenn ich in Zürich Leute um mich habe, so vormittags, nachmittags, wenn ich vielleicht mit denen zusammen lerne, dann erst abends alleine bin, das macht es schon besser. Aber auch das könnte jetzt nicht das ersetzen, was einfach an Familie dort fehlt.
Dir fehlt einfach, sich abends auf der Couch mal an deinen Papa zu kuscheln.
Nee, das nicht.
Natürlich das nicht.
Also es geht nicht
nein,
um körperliche Nähe, aber
ja,
es geht um die Anwesenheit einfach.
Ja. Nimmst du ein Foto von mir mit oder so? Guckst du mal drauf.
Das ist nicht dasselbe. Ich hab ja
oder ich mach dir ein großes Poster.
Ich habe ja diese Schneekugel von Lani, die sie mir geschenkt hat.
Stimmt,
die
hast von deiner Schwester eine Schneekugel geschenkt bekommen mit einem Foto von ihr drin.
Ja.
Und die hast du tatsächlich mitgenommen, ne?
Ja.
Ja. Ja. Aber die reicht nicht aus, die hilft nicht.
Nee,
nicht so wirklich. Gut, aber ich hatte dich unterbrochen einfach eigentlich beim Erzählen, was diese Woche angeht.
Ja,
also erzähl mal so
länger, länger zu Hause sein zu können, beziehungsweise nicht zu Hause, aber einfach länger hier sein zu können. Darauf habe ich mich diese Woche sehr gefreut. Und ja, dann auch das, was so für die Zeit geplant war, habe ich mich sehr darauf gefreut und somit waren das sehr, sehr coole Tage, aber ich habe auch nicht so richtig Lust, jetzt zurückzufahren gleich, deswegen eigentlich geht es mir ganz in Ordnung, aber die Woche, die jetzt kommt, wird schon sehr, sehr anstrengend, Sowohl an was an Uni-Sachen anliegt, ist das eine recht anstrengende Woche. Am Wochenende habe ich dann den Vortrag noch in der Halle. Da muss ich noch einiges vorbereiten. Das wird sehr, sehr viel und ich schlafe momentan nicht besonders gut. Und da habe ich ein bisschen Sorge vor der kommenden Woche jetzt.
Ja, denn es ist schon so, ich weiß gar nicht, wie man das am cleversten umschreibt. Ich meine, wir sind ja immer sehr transparent, wir reden über wahnsinnig viel. Nichtsdestotrotz reden wir ja im Podcast trotzdem nicht über alles, was wir so drumherum zu tun und zu leisten haben. Also ich rede zum Beispiel wenig bis gar nicht über meinen Job, der mich aber 60, 70 Stunden die Woche schon durchaus mal bindet insgesamt. Also von daher, und bei dir ist es eigentlich ähnlich, dass dein Paket schon sehr üppig gefüllt aussieht. Wenn man aber mal wirklich sehen würde, über was da so noch dazukommt alles, über das wir gar nicht sprechen, dann ist das schon aus mehr als ein Vollzeitstudium mit einem mit einer sich selbst Organisation in Zürich insgesamt. Sondern es ist schon wirklich ein sehr, sehr üppiges Paket insgesamt. Ja.
Ich meine, das meiste, was Lernen betrifft, zeige ich ja auch nicht ständig, weil es halt immer so ein bisschen, es ist inhaltlich zwar total spannend, aber ist ja jetzt nicht so, dass ich praktisch auf unseren Social Media Accounts oder im Podcast jetzt jeden Tag detailliert erzähle, was ich dort alles zu tun habe, weil wenn man sich mit der Materie nicht auskennt, ist es vielleicht nicht ganz so spannend. Ist
sterbenslangweilig,
deswegen ich gebe vielleicht mal den einen oder anderen kurzen Einblick, aber alleine das sind ja so 50 Stunden pro Woche mindestens, eher ein bisschen mehr. Und das unterschätzt man vielleicht ein bisschen, wenn ich nur mal alle paar Wochen vielleicht mal ein bisschen was daraus zeige. Das ist halt der Großteil der Zeit. Und alles, was man ansonsten noch so sieht, was ich mache, das kommt halt obendrauf.
Ja, wollen wir einfach mal so ein bisschen zurückblicken?
Ja.
Womit wollen wir anfangen? Ich weiß, worüber wir zuerst sprechen. Wir sprechen über mein skurrilstes Erlebnis in den letzten vier Wochen. Und zwar hat mich mein Sohn angerufen und ich glaube, er war im Zug, ich weiß es gar nicht. Oder war es abends?
Ich war in der Wohnung.
Nee, du warst in der Wohnung. Und telefonieren mit meinem Sohn, musst du wissen, ist immer ein bisschen schwierig, weil manchmal muss man ihm wirklich so jedes Wort aus der Nase herausziehen und manchmal ist es aber auch ein steter Sprudel von fantastischen Geschichten insgesamt. Meistens ist es allerdings so wirklich so sehr mühselig, so eine Information nach der anderen mit so einer sehr, sehr langen Zange aus dieser Nase herauszuziehen. Und umso froher war ich, als ich das letzte Mal angerufen habe, wo ich gesagt habe, und was hast du heute gemacht? Und dann hat er gesagt, ich war bei sechs Leuten. Und ich habe nur irgendwas mit Sex und mit Leuten verstanden und habe gedacht, okay, du kennst deinen Sohn jetzt sehr, 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 sehr lange. Das, was du gerade gehört hast, kannst du eigentlich alles komplett ausschließen. Ja? Mit welchen Leuten hattest du es damit irgendwas mit Sex zu tun, Jay-Z? Erzähl mal, was da los war. Ja.
Ich war beim Sechseleuten oder Sexy-Lüte auf Schweizerdeutsch. Das war der Montag, das war der erste Tag, an dem ich wieder in Zürich war, nach der Osterpause. Und das ist ein lokaler Feiertag in Zürich. Hatte dementsprechend nachmittags auch frei. Und dort wird eben auf dem zentralen Platz am Zürichsee vor dem Opernhaus in der Innenstadt wird ein riesiger Scheiterhaufen aufgebaut. An der Spitze des Scheiterhaufens steht ein großer Schneemann aus Stoff, der gefüllt ist mit Sprengkörpern. Und drumherum viele tausende Menschen und Zünfte und Marschkapellen und Pferde und Umzüge. Und um Punkt 6 Uhr wird dann dieser Scheiterhaufen feierlich angezündet und man wartet, bis die Knallkörper explodieren und der Kopf des Schneemanns abfällt.
Okay, ich fasse zusammen. Das Land, in dem du jetzt lebst, hat eine Art Feiertag, beziehungsweise nicht das Land, sondern nur die Stadt.
Der Kanton.
Der Kanton hat einen Feiertag, an dem irgendwann im April, oder ist das ein festes Datum?
Glaube ich, ist es immer ein bestimmter Tag im April.
Okay, wo im April auf dem städtischen Marktplatz, wenn man so will, einem der städtischen zentralen Plätze ein riesiges Feuer entzündet wird und in diesem Feuer wird quasi ein Schneemann auf einem Scheiterhaufen verbrannt und dieser Schneemann ist gefüllt mit Sprengkörpern Und wenn der Schädel wegfliegt, sind alle glücklich und es ist vorbei.
Wenn er möglichst schnell wegfliegt.
Wenn er möglichst schnell
wegfliegt. Also die Zeit wird gemessen und je schneller er wegfliegt,
desto besser. Fühlst du dich ansonsten sicher dort in diesem Ort?
Ja.
Ja? Das klingt, ich meine, das ist ja wahrscheinlich bei vielen Bräuchen so. Es gibt wahrscheinlich auch so Dinge, wenn die Leute so nach Deutschland blicken oder in andere Länder, wo die Leute so sagen, seltsamer Brauch. Aber dass da so irgendwie Ende April mitten in der Schweiz ein Schneemann verbrannt wird und die Leute da dann zugucken oder so, macht mich schon ein bisschen skeptisch.
Das war eigentlich ganz lustig.
War ganz lustig?
Ja.
Ja. Okay. Wo kommt das her oder hast du, da kannst du ein bisschen was über diesen Brauch oder so erzählen oder hast du eine Ahnung, was es damit auf sich hat?
Also es gibt den schon relativ lange. Es hat viel zu tun mit den Zünften in Zürich, die in der Stadt eine relativ große Rolle spielen. Dementsprechend gab es auch, wie gesagt, vorher gibt es so einen riesigen Marsch und die ganzen Zünfte, gekleidet in ihrer Berufskleidung halt einfach, ziehen halt auf so Wegen durch die Stadt. Und am Ende auf diesem zentralen Platz wird der Schneemann heißt Böck mit Doppel-Ö und Doppel-G.
Okay.
Und dieser Schneemann, praktisch als Symbol des Winters, wird dann verbrannt, was praktisch so als das offizielle Ende der Winterzeit gilt. Und je schneller dieser Kopf halt abfliegt, desto vielversprechender wird wohl der Sommer laut dem Brauch.
Ah, okay. Also so ein bisschen im weitesten Sinne, wie man so manchmal irgendwie, wie so manche so Sonnenwendfeuer oder irgendwie sowas, ist das so ein bisschen der Hintergrund. Okay, also so Jahreszeitenwechsel-Ding eigentlich. Nur, dass sie sich halt gedacht haben, wir fackeln halt einen Schneemann ab und nennen den Böck.
Ja.
Okay, alles klar. Ja. Ja, warum nicht?
Ja.
Warum
es,
nicht?
Es war wirklich, es hat dann...
In vielen Bundesländern in Deutschland wollen sie das ja auch einführen, da sollen dann Bücher verbrannt werden.
Ja.
Also das wird jetzt
dann doch lieber Schneemänner als Bücher.
Dann sind mir schon lieb. Ja. Statt Böcks sind dann Books.
Ja. Ja.
Von daher sind die Schweizer und die Deutschen wieder sehr, sehr nah beieinander vielleicht. Ja.
Nee, es war wirklich, also erstmal fand ich es natürlich cool, dass man früher frei hatte. Ich glaube, die SchülerInnen in Zürich hatten sogar den ganzen Tag frei. Und ich habe das Fest ein bisschen unterschätzt. Also ich wusste so, ja, unsere Professorin hat uns dann gesagt, ja, ich wünsche euch ein schönes Sechseleuten so. Und ich wusste auch, okay, da gibt es einen Schneemann, der verbrannt wird, das hatte ich auch gehört. Aber ich war mit einer Kommilitonin unterwegs nach der Uni und wir haben so überlegt, wollen wir da nochmal hingehen? Und dann sind wir von der ETH runter und wir haben schon die ganze Zeit, aus der ETH haben wir schon die ganze Zeit Marschmusik gehört. Und das ist ja relativ, dieser Marsch war praktisch auf der, an der Limmat entlang. Das ist also von der Limmat, von dem Fluss bis zur ETH sind es so 500, 800 Meter vielleicht, wo man mit so einer Bahn hochfährt, mit der Polybahn. Und von dort konnte man schon diese Marschmusik hören von diesen ganzen Zünften, die dort entlang gezogen sind am Fluss. Und dann klang das irgendwie doch ganz interessant. Dann sind wir mal runtergegangen und dann haben wir so geguckt, wir wollten praktisch am Fluss entlang bis zum See, wo der zentrale Platz ist, wo dieser Schneemann verbrannt wurde. Und da haben wir schon eine riesige Menschenmenge gesehen und wusste, da kommt man gar nicht weiter. Also so voll war die Stadt. Und die Stadt war auch geschmückt. Und
also das ist schon so ein richtig großes Ding.
Ja.
Ne? Okay.
Und dann sind wir halt einen kleinen Umweg gegangen und sind von hinten ran praktisch an diesen Platz und sind dann mit der S-Bahn praktisch gefahren. Und dort sind wir dann ausgestiegen und es war halt wirklich so mehr als 200 Meter ist man an diesen Schneemann gar nicht rangekommen, weil es so voll war. Mhm. Leute haben sich auch auf so Zäune geklettert, um einen Blick zu bekommen oder auf Balkone von benachbarten Zimmern, also von benachbarten Gebäuden, um irgendwie einen Blick auf diesen Schneemann zu haben. Und es gab ganz viele Buden, wo es halt Essen gab. Und ganz, ganz, ganz viele Leute waren verkleidet aus allen Ecken
und Gassen. Als was verkleidet man sich
da? Ich glaube, das war diese Zunftkleidung.
Ach so, okay.
Ja, also je nachdem, welcher Zunft man angehört, welchem Beruf so, ist man halt irgendwie, es waren so Bäcker, die waren halt in so weißer.
Ja.
Ja, so. Und es war total viele Marschkapellen, kamen aus allen möglichen Gassen. Also es war auch schon ein bisschen überfordernd von der Kulisse, von der Lautstärke, aber es war auch sehr skurril einfach und lustig. Auch mit interessanten Masken. Und dann haben wir eben einen Platz tatsächlich gefunden, wo man sich halbwegs gut hinstellen konnte, wo ein Baum ein bisschen im Weg war, aber wo man das große Feuer schon sehen konnte. Dann wurde der halt um Punkt 6 wurde der angezündet und dann hat es erstmal relativ lang gedauert Und plötzlich, wenn dann halt einmal diese Knallkörper erreicht sind, dann explodiert das halt in Sekundentakt. Und dann fangen die Leute an zu jubeln und zu applaudieren. Und dann hat es aber doch noch relativ lang gedauert, bis tatsächlich der Kopf abgeflogen ist. Mhm. Aber es war wirklich...
Ja, ich meine, wir können es ja gestehen. Wir haben es uns mittlerweile natürlich nochmal im Livestream nachträglich den Livestream angeschaut. Und es ist wirklich skurril, wie gebannt dort tausende von Menschen da auf diesen Scheiterhaufen starren und darauf warten, dass jetzt auch dieser letzte Zipfel von diesem eigentlich schon völlig abgefackelten Hut runterfällt.
Ja, es gab tatsächlich so eine Live-Übertragung und der SRF war da und hatte auch viele Interviews gemacht mit den Leuten dort. Meine Kommilitonin und ich hatten schon ein bisschen Angst, dass wir interviewt werden, weil wir halt, ich meine, sie kommt aus Basel und wir hatten beide von dem Brauch halt überhaupt keine Ahnung. Wir dachten tatsächlich noch, ich habe erst im Nachhinein, ich dachte am Anfang, es wäre besser, wenn er länger brennt. So. Ich habe das erst im Nachhinein verstanden, dass es eigentlich gut war, dass er relativ schnell abgebrannt ist. So.
Okay.
Wir hatten halt von dem ganzen Brauch insgesamt nicht so wirklich Ahnung und deswegen hatten wir schon Angst, dass wir interviewt werden.
Ja.
Aber viele wurden eben interviewt und es waren auch Bundesräte und Bürgermeister, also es waren wirklich sehr, sehr viele Leute da, die auch Interviews gegeben haben von dort. Ja.
Das war der Rückblick auf den abgefackelten Schneemann.
Ja.
Es ist nur ein kleiner Sprung von einem abgefackelten Schneemann über die brennenden Bücher zu unserem nächsten Thema. Du hast dir Zeit genommen für etwas, für das man sich, ich will nicht sagen gerne Zeit nimmt, für das man sich Zeit nehmen muss, welches dir aber zeitlich eigentlich überhaupt nicht in Kram passte, aber es ging jetzt einfach auch nicht mehr anders. Was ist los? Oder was war los?
Also, es gab auf der Plattform TikTok so etwas wie ein, ja, ich nenne es mal Trend, unter Ausschnitten aus dem Wochenendrebellenfilm, die ohne Erlaubnis von irgendwelchen Accounts gepostet wurden. Und die sind durchaus viral gegangen und unter diesen Posts waren halt zehntausende Kommentare, also extrem, extrem viele. Und da hat sich so ein Trend etabliert, dass Kommentare der Form, in welcher Folge beziehungsweise wann oder in welcher Szene passiert, Punkt, Punkt, Punkt. Und Punkt, Punkt, Punkt ist dann eine Drohung von sexualisierter Gewalt oder NS-Verherrlichung, wann kommt Jason ins Konzentrationslager, wann wird Jason vergewaltigt, etc. Oder sehr, sehr bildliche, detaillierte Beschreibungen von Folter oder körperlicher Misshandlung, etc. Also extrem verstörend und schockierende Inhalte in sehr, 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 sehr großer Masse und völlig ohne Widerspruch in großen Teilen, völlig enthemmt, ohne Angst vor Konsequenzen anscheinend. Also man hat wirklich gesehen, wie sie sich in den Kommentaren gegenseitig eigentlich aufgestachelt haben. Und das volle Ausmaß, dass das tatsächlich zehntausende Kommentare betrifft, dass das an Schulen anscheinend die Runde macht, dass das so ein Internetphänomen geworden ist praktisch, das habe ich auch erst relativ spät verstanden. Und dann war klar, dass man leider da was gegen tun muss.
Genau. Denn wir sind ehrlich gesagt auf TikTok jetzt nicht so wahnsinnig aktiv, sondern sind dann erst aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis angesprochen worden, dass ganz, ganz viele Leute gesagt haben, hey, da passiert irgendwas sehr Ekelhaftes mit eurem Film auf TikTok. Und du hast dann gesagt, okay, das lasse ich mir so nicht gefallen und bist dann dagegen dann doch tätig geworden und das gleich in mehrfacher Hinsicht.
Ja, es war, also ich habe echt lange hin und her überlegt, weil ich meine, nach der Prämisse könnte man eigentlich uns sehr, sehr, sehr viele Hasskommentare schreiben und würde damit tatsächlich ein Ziel erreichen, uns auszubremsen und mich langsamer zu machen, mir zu schaden, weil ich halt dann die Zeit investieren muss, um diese Kommentare anzuzeigen und die Erfolgsquote dieser Strafanzeigen ist sehr gering. Also vermutlich sitze ich dort einfach nicht am längeren Hebel. Und deswegen war ich versucht, das Ganze, ich meine, ich persönlich kann das auf mich bezogen auch relativ gut eigentlich ausblenden in aller Regel. Ich weiß ja, dass das von diesen Personen jetzt akut erstmal keine wirkliche Bedrohung für mich ausgeht, anders als jetzt bei anderen. Ich meine, es war, das, was neu war, war die Masse, dass es wirklich so viele waren, dass es ein richtiges Internetphänomen war. Hm. Auf der anderen Seite habe ich es auch deutlich weniger ernst genommen, als jetzt konkretere Morddrohungen oder so, ja, die wir ja schon bekommen haben.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Das war also diesmal anders, was aber einfach neu war und weshalb ich diesmal mich dann doch entschieden habe, dort zu reagieren und mich dort zu wehren, ist eher das Phänomen als Ganzes. Also, dass dort gar nicht auf mich bezogen, sondern dass dort eben Tausende, Zehntausende, wahrscheinlich zum Großteil erstmal neurotypische Menschen, in dieser Art und Weise über Angehörige einer gesellschaftlichen Minderheit sprechen und überhaupt keine Angst haben. Also man hat gemerkt, dass die falschen Menschen aufgehört haben, sich zu fürchten. Sie haben verlernt, dass ihre Taten Konsequenzen haben. Und das ist ein Phänomen, das sich nicht nur dort findet, sondern das ein ganz grundlegendes Symptom, glaube ich, momentan ist, dass an ganz vielen Orten Menschen einfach das Grundprinzip, ein ganz fundamentales Prinzip, dass Dinge, die du tust, Konsequenzen haben, die auch zu dir zurückkommen können. Dieses Prinzip haben sie verlernt. Und zum Teil auch, weil sie tatsächlich von diesen Konsequenzen verschont bleiben, weil es diese Konsequenzen für sie tatsächlich nicht mehr gibt. Und das kann so nicht bleiben. Und ich dachte mir dann, okay, wenn auch wirklich nur eine der Personen, die sich dort vor dem Bildschirm anscheinend sehr, sehr sicher gefühlt hat, die sich irgendwie überlegen gefühlt hat, die in diesem Sturm dort praktisch, in dem sie wirklich über eine Minderheit geradezu hergefallen sind, die sich dort mitreißen lassen hat und sich eben sehr sicher vor Konsequenzen gefühlt hat, wenn auch nur eine von diesen Personen dann plötzlich im Briefkasten Post hat und ihr gezeigt wird, dass das, was sie tut, dass das Konsequenzen hat, dann lohnt sich das schon. Hm. Und dementsprechend habe ich dann Strafanzeige erstattet gegen ja etwa 35 der schlimmsten Kommentare. Kann ich nicht 1000 Stück anzeigen, weil es ist doch sehr, sehr aufwendig. Ja, man muss man muss ein Schreiben vorbereiten, man muss das Ganze screenshotten, man muss den Account screenshotten, muss das Ganze den Handle aufschreiben, das Zitieren, Datum und Uhrzeit dran schreiben. Es ist schon relativ aufwendig, es hat mich über einen ganzen Tag gekostet insgesamt, den ich eigentlich echt nicht habe. Aber die Strafanzeige ist raus und ich hoffe, dass ich dort zumindest in einigen Fällen positive Rückmeldungen bekomme. Und wenn ich tatsächlich zu irgendwelchen Gerichtsverhandlungen fahren muss am Ende durch halb Deutschland, dann ist das eigentlich wirklich völlig lächerlich in Anbetracht dessen, was ich gerade alles zu tun habe. Aber dann mache ich das jetzt mal. Hm.
Du bist das ja, du hast das ja schön beschrieben, du bist das ja eigentlich, oder Attacken oder Angriffe, was heißt du, wir eigentlich, insgesamt schon seit vielen Jahren gewohnt. Es war eine Zeit lang, würde ich sagen, so ein bisschen ruhiger gefühlt irgendwie so, aber es nimmt dann schon jetzt nochmal wieder sehr, sehr massiv zu, was aller Voraussicht nach natürlich auch mit den Geschehnissen so über dem Teich hinweg zusammenhängt im weitesten Sinne. Wie hat sich für dich so ganz persönlich die Lage verändert? Also nicht rational, hat sich deine Rahmenbedingungen, sondern wie geht's dir ganz persönlich mit der Situation, wie sie ist? Ja.
Ich habe einfach die Schnauze völlig voll davon und es reicht mir, wie in diesem Fall und in vielen anderen gesellschaftliche Minderheiten aktuell behandelt werden. Es reicht mir wirklich, dass sexualisierte Gewalt gegen bestimmte Gruppen zu einem Internet-Meme gemacht wird, dass man sich dann darüber belustigt, dass man Anti-Intellektualismus und Gewalt, dass man das richtig zelebriert und feiert und irgendwie heroisiert. Ich habe wirklich, wirklich die Schnauze völlig voll davon. Und ich glaube, nur weil wir es überhaupt so weit kommen lassen haben, weil wir zu lange zugelassen haben, dass solche Taten eben keine Konsequenzen haben, ist es jetzt plötzlich nicht mehr der 12-jährige TikToker, der Autisten in Lager stecken will, sondern der US-amerikanische Gesundheitsminister. Das muss gestoppt werden. Und ich weiß ja, also ich sehe, was zum Beispiel jetzt gerade eben in den USA passiert. Ich kann das natürlich nicht von mir trennen. Es nimmt mich sehr mit. Ich weiß auch, dass es überhaupt keinen Grund gibt, überhaupt keinen Automatismus, dass das, was in den USA gerade passiert, dass das nicht hier auch möglich sein sollte. Das ist hier genauso möglich. Ja, Zivilisationen sind sterblich. Das ist so. Zivilisatorische Werte und zivilisatorisches Zusammenleben ist nicht garantiert. Das sieht man. Ich meine, die USA, in über 300 Jahre alte demokratische Traditionen haben sie eigentlich. Eine sicherlich natürlich nicht unbefleckte, aber trotzdem eigentlich eine lange demokratische Vergangenheit. Und innerhalb von wenigen Wochen, oder es hat nie, überhaupt nichts dagegen geholfen, dass innerhalb von wenigen Wochen diese Demokratie völlig kollabiert ist und in ein faschistisches System, in eine Autokratie umgewandelt werden konnte. Und ich höre das ja so, ja, in Deutschland, das ist nicht die Weimarer Republik, ja, wir haben jetzt über 80 Jahre demokratische Tradition in Deutschland, die Deutschen sind jetzt Demokraten, das ist ganz anders als in den 20ern, wo vorher der Erste Weltkrieg war und davor Kaiserreich, die Menschen hatten gar keine demokratische Sozialisierung, das ist jetzt anders. Das ist nicht so anders, ja. Auch diese liberale Demokratie, die wir hier gerade haben, ist definitiv sterblich. Und wenn ich, wie gesagt, sehe, was, ich meine, Zehntausende, überwiegend sehr, sehr junge Menschen dort in den Kommentaren machen, natürlich kann man das verharmlosen und kann sagen, ja, das ist nur ein Internet-Meme, ist doch harmlos, das sind ja keine echten Morddrohungen. Das ist ganz sicher kein harmloses Internet-Meme. Das ist ein Anzeichen dafür, dass ein relativ großer Teil der deutschen Bevölkerung, meiner Einschätzung nach, ich sage das jetzt mal so radikal, ein nicht zu vernachlässigender Teil der deutschen Bevölkerung wäre absolut zu haben für einen erneuten Massenmord an behinderten Menschen. Das ist das, was ich aus diesen Kommentaren mitnehme. Ich meine, das ging los, dieser Trend ging los mit Gewaltschilderungen einfach gegen Kinder, also dass ganz viele Leute geschrieben haben, also mein Kind würde ich da ja verprügeln oder mein Kind würde den Gürtel sehen oder der sollte mal 5 Minuten bei mir haben, so. Das fand ich, ich hoffe einfach inständig, dass diese Menschen keine Kinder haben. Damit begann es, also einfach mit der völligen Akzeptanz von Gewalt in der Erziehung. Und dann hat es sich sehr schnell aber auf dieses Thema Autismus, auf dieses Thema Behinderung fokussiert. Darauf, dass das ja kein Grund sein dürfe, dafür, dass man irgendwie eine Sonderbehandlung oder so bekomme, auch Worte, die gefallen sind. Und dass man sich halt eben, dass sowas nicht sein dürfe. Also es waren Szenen von Meltdowns, Nudelszene zum Beispiel oder sowas. So, und dass, wenn man sich so verhält, dass man dann halt mit Gewalt rechnen muss. So. Und das in letzter Konsequenz heißt das ja, wer sich so verhält, also wer autistisch ist, wer in solchen Situationen mit einem Meltdown reagiert, der, dem muss man mit Gewalt bis hin zur Ermordung begegnen. Das ist das, was dort unterm Strich gefordert wurde. Und da kann mir auch niemand erzählen, dass es ein lustiges Internetphänomen ist. Das ist es nicht, das ist sehr ernst und das steht ganz sicher im Zusammenhang mit dem aktuellen Rechtsruck.
Dann lasse ich das so stehen und wir versuchen mal einen Übergang zu einem positiveren Thema, oder? Denn gestern war es mal wieder so weit, dass wir uns zusammen an dem Besuch eines Fußballspiels versucht haben. Ja. Ich hatte beruflich in Hamburg zu tun, du warst in Berlin unterwegs und hast dann gesagt, okay, dann komme ich am Nachmittag rüber und dann gucken wir zusammen Fußball. Wie war's?
Sehr, sehr, sehr cool.
Ja, hat dir gefallen?
Ja.
Spoiler, mir auch. Sehr sogar. Ja. Aber erzähl mal, wo wir waren und was wir so erlebt haben.
Also wir waren in der Adolf-Jäger-Kampfbahn bei Altona 93 gegen Eintracht Norderstedt. So Hamburger Pokalspiel, Halbfinale. Und wie gesagt, ich bin aus Berlin gekommen. Wir haben uns in Hamburg am Hauptbahnhof getroffen, sind dann nach Altona gefahren. Du warst dort, glaube ich, schon mal vorher und wusstest dementsprechend, dass das Stadion sehr cool ist. Und es ist auch wirklich sehr cool. Also es ist mit so Hügeln drumherum, wo die Stehplätze sind und eine sehr, sehr schöne analoge Anzeigetafel, wo man die Schilder dann noch dranhängt. Sehr im Grün gelegen. Sehr, sehr, sehr cooles veganes Catering, Mehrwegbecher, also
sehr guter Kaffee aus Porzellantassen.
Ja.
Es gibt dort wirklich Hochqualität. Die haben wirklich eine kleine Hütte dort in der Ecke aufgebaut und da steht eine Siebträgermaschine drin und die machen dort wirklich feinsten Espresso. Mich hat es gestern völlig aus den Socken gehauen, als ich dort gedacht habe, boah, geil, Kaffee. Oh, geil, ich kann den sogar trinken, weil es ist nicht irgendwie in Pappbechern oder sonstiges. Und als ich dann noch sagte, wollen Sie den in der Porzellantasse haben? Und ich stand da so an diesem Stehtisch mit meiner kleinen Espresso-Porzellantasse und konnte bei strahlendem Wetter diesem spannenden Spiel lauschen und habe dich in 10 Meter Entfernung gesehen, wie du völlig happy am Zaun standst. Das war schon ein großer, großer Highlight-Moment, muss ich sagen.
Ja, also es waren wirklich erstaunlich viele Pluspunkte dort im Stadion und auch insgesamt so vom Eindruck her ein sehr, sehr cooler Verein, was man so an Bannern und Fahnen gesehen hat, habe ich mich sehr wohl gefühlt.
Ja, wir hatten ein bisschen Glück im Unglück in Anführungszeichen, denn zu diesem Spiel waren eigentlich deutlich mehr Besucher noch erwartet, sodass ich so ein bisschen Sorge hatte, ist es da nachher dann zu eng und zu voll? Aber dadurch, dass der FC St. Pauli zeitgleich zu Hause gegen Stuttgart gespielt hat, hat sich das, glaube ich, so ein bisschen entzerrt, weil ich glaube, es gibt so eine gewisse Schnittmenge zwischen diesen beiden Vereinen, was die Fanszene angeht. Und das hat uns, glaube ich, ganz gut geholfen, sodass man da sehr entspannt dann stehen konnte gestern Nachmittag.
Es war fast verdächtig entspannt. Also es war ja nicht nur so, dass erstmal so bei der Anreise und überhaupt bei allem, Essen, Plätze etc., dass alles gut gegangen ist, sondern ich meine, es gab dann ja noch regelrechten Luxus. So, ich meine, du konntest dann deinen Kaffee noch aus einer Porzellantasse trinken und wir hatten einen richtig, richtig coolen Platz, wo ich sogar die Maske absetzen konnte. Also es war nicht nur so, dass alles reibungslos gegangen ist, sondern es war wirklich noch fast...
Geiler Platz, geiles Wetter, geiles Spiel, keine Nazis, geiler Espresso. Für dich trinken haben wir vorher ganz entspannt noch einen Kiosk 100 Meter weiter weg, haben uns noch ganz entspannt eine Cola aus einer Glasflasche teilen können. Sind reingekommen, haben eigentlich gesagt, wir haben nicht so richtig Hunger, aber komm, wir holen uns trotzdem ein paar geile Pommes, weil die einfach geil aussahen. Also es taktete sich so durch, dass wir, glaube ich, auch Mitte der zweiten Halbzeit drüber gesprochen haben, gesagt haben, irgendwas stimmt hier nicht, das läuft alles viel zu reibungslos.
Ja. Sie haben zwar einen Spielerkreis gemacht, dementsprechend kein Lieblingsverein, aber ansonsten kein Maskottchen, ansonsten waren schon alle Kriterien in sehr hohem Maße erfüllt.
Ja. Wir hatten parallel dann das Problem, dass wir eigentlich um 17.56 Uhr circa 800 Meter vom Stadion entfernt unsere Bahn kriegen mussten, was immer ein bisschen schwierig ist, wenn das Spiel im pünktlichsten Fall um 17.45 Uhr endet, eigentlich aber eher etwas später, weil man ja immer so ein bisschen Nachspielzeit und Gedöns
hat. Und vor allem, es war ein Pokalspiel. Wir hätten ja nicht ausschließen können, dass das eine Stunde weitergeht oder zwei.
Genau. Sodass wir in unterschiedlichste Richtungen geplant haben und dann gesagt haben, okay, nein, wir gehen erst nach Abpfiff oder wenn das Spiel wirklich entschieden ist. Das war so der Kompromiss, also wenn es jetzt 5-2 gestanden hätte, wären wir 5 Minuten früher gegangen oder sowas, auch wenn man das eigentlich nicht macht. Und es sogar gegen die Wochenendrebellenregeln gespricht. Ja. Aber wir wurden damit mussten wir uns dann gar nicht auseinandersetzen, weil es wirklich so spannend und so spaßig war bis zum Schluss, dass wir gesagt haben, scheiß drauf und wenn wir in irgendeinem Bahnhof pennen müssen, wir bleiben jetzt hier und sind dann eigentlich erst in dem Moment, als der Schiedsrichter die Pfeife in den Mund genommen hat, sind wir wirklich losgestürzt, hatten uns bis dahin schon bis zur Eckfahne durchgekämpft und sind dann wirklich losgejoggt zur S-Bahn. Und wir hätten auch keine Sekunde langsamer gehen dürfen. Ne?
Nein, es war wirklich auf die Sekunde genau. Wir sind unten am Bahnhof angekommen und währenddessen haben wir die S-Bahn schon über die Brücke fahren sehen, mussten noch die Treppe hoch und kurz bevor die Tür zugegangen ist, sind wir eingestiegen.
Ja, das war mega, mega, mega knapp. Ja, schöner S-Bahnhof, Bahrenfeld, so ein bisschen gestylt im Altona-Feeling. Ich meine, ja. Auf Instagram wolltest du, glaube ich, noch irgendwas hochladen.
Die Aufzugfahrt.
Hast ja ein paar Videos gemacht, das ja. Kann man sich ja dann da gegebenenfalls mal anschauen. Also wer mal in Hamburg ist, geilen Fußball in einem wirklich schönen Ambiente schauen will, sei eine Reise nach Bahrenfeld empfohlen, um sich Altona 93 anzuschauen. Gegen wen ist eigentlich auch fast egal,
ja. Wahrscheinlich,
ne? Es war wirklich gestern durchweg ein schöner Tag.
Und der Aufzug an dem Bahnhof ist ja, also wurde praktisch, ist im Stil von Altona 93. Also die ganzen Fenster sind praktisch mit Fan-Kunst verziert. Und was ich halt ein bisschen irritierend fand, ist, dass praktisch auf dem Aufzug ist die Mannschaft abgebildet, wie sie so einen Spielerkreis macht. Und das sind so, auf der einen Seite ist es ein Aufzug, dann auch noch ein Aufzug in Fanfarben, das wäre ja eigentlich richtig geil, aber dann auf dem Aufzug ein Spielerkreis, das sind ja. So zwei Sachen, die gehören nicht zusammen.
Als wollte man dich trollen.
Ja, so, ne? Ja, genau. Ja. Aufzug ja. Und Spielerkreis in allen. Nee, und es war dann ja insgesamt, ich meine, da ging die Rückreise hier erst los. Es war dann ja auch am Hamburger Hauptbahnhof nochmal knapp, weil auch die Zeit zwischen S-Bahn-Ankunft und dem Zug zurück nach Kassel war ja relativ eng geplant. Wir mussten noch zu den Schließfächern und dann waren wir an den Schließfächern und dann waren da halt gerade an dem Schließfach, an der Anlage, wo man die Fächer wieder aufmacht, waren so zwei ältere Frauen, die es halt überhaupt nicht hingekriegt haben. Ja.
Und man muss vielleicht erklärungsweise dazu sagen, es handelt sich nicht um die Schließfächer, wo man Schlüssel hat. Man geht an sein Schließfach, Schlüssel rein, Schließfach auf und zack. Sondern man muss eigentlich an einen zentralen Monitor und an diesem Monitor schließt man das Fach und man öffnet das Fach. Ja. Und an diesem Monitor standen aber dann zwei Damen. Woran hast du denn so schnell erkannt, dass die nicht so richtig klar kamen?
Die haben ihre Schließfachnummer in das EC-Kartenfeld eingegeben.
Genau. Sie haben in das Pin-Pad für die EC-Kartenterminal haben sie immer wieder die Nummer eingegeben, die auf ihrem Ticket stand, weil sie gedacht haben, so geht unser Fach auf insgesamt. Ja. Und dann sind wir ein bisschen behilflich gewesen, ganz großkotzig, ja, und haben uns wie die großen Retter aufgeführt, haben gesagt, meine Damen, das funktioniert so und so. Und wie ging es dann weiter?
Dann haben wir versucht, unsere Schließfachnummer auf dem Monitor zu lösen.
Was über den QR-Code eigentlich funktioniert, den man nur einfach vor so einen Scanner halten muss. Und es ging nicht.
Ja.
Ja.
War der falsche Raum.
Ja. Wir haben uns erst großkotzig den Damen gegenüber erklärt, wie das funktioniert, um dann festzustellen, wir hätten fast den Zug verpasst, weil ich 178 Mal den QR-Code vor einen Scanner gehalten hat, der gar nicht darauf reagieren kann, weil wir einfach im falschen Schließfachraum waren. Ja. Was man anhand der Nummern auch hätte merken können, wir hatten irgendwie 1304 und wir standen irgendwie bei 27, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also man hätte auch drauf kommen können, dass schon. Das nicht passt. Ja. Aber selbst dort muss man ja sagen, Anreise, dann mit dem Essen, mit dem Trinken, das Spiel, die Stimmung, das Wetter, der Espresso, dann gerade noch die S-Bahn gekommen, dann den älteren Damen noch helfen können, trotzdem noch in den Zug einsteigen können. Im Zug fingen die Probleme eigentlich an, als wir ankamen. Denn, wie schon gesagt, der VfB Stuttgart hat gespielt in Hamburg und die haben natürlich dieselbe Rückreiseroute wie wir nach Kassel. So, als wir dann gerade am Bahnhof ankommen, konnten wir in Hamburg, kann man von oben so aufs Gleis runter gucken, konnten wir sehen, wie eigentlich an jeder Tür von diesem scheiß ICE eigentlich so 50 Fußballfans standen mit Hülse in der einen Hand, Kippe in der anderen Hand noch schnell ordentlich den Nikotinspiegel hochfahren. Und da war es eigentlich so, dass wir im ersten Moment gesagt haben, nee, da steigen wir nicht ein. Das ergibt keinen Sinn. Und haben es dann doch gemacht.
Ja, wir haben noch einen Gangplatz für uns gefunden.
Ja, was ein Fehler war im Nachgang vielleicht, ne? So insgesamt, so im Gesamtpaket. Denn während bis dahin wirklich alles reibungslos lief, wir auch uns dann davon nicht haben entmutigen lassen und uns gemütlich schön im Gang hingesetzt haben, uns ein bisschen unterhalten, ein bisschen gequatscht haben, ein paar Wochenendrebellensachen besprochen haben, eigentlich auch dort wenig Belästigung erfahren haben, gut ein bisschen Gestank, weil wir neben den Toiletten saßen und ein Stuttgart-Fan nach dem anderen da zum Seichen rein ist, aber das ging dann eigentlich insgesamt, aber kurz vor Hannover kam dann der nächste Rückschlag.
Ja.
Was war da los?
Der Zug ist nicht weitergefahren.
Genau. Wir sind und man muss dazu sagen, das ist immer so, für uns ist eigentlich die Dauer einer Zugfahrt ist uns eigentlich relativ scheißegal, ne? Also das muss man vielleicht so ein bisschen erklärerisch dazu sagen. Ob wir beide 6 Stunden in einem Zug sitzen oder 12, ist mir wirklich Mumpe, solange wir beide zusammensitzen. Das Einzige, was immer so ein bisschen einen Ausschlag hat, ist, um wie viel Uhr kommen wir in Kassel an, weil da danach suchen wir auch unsere Züge aus, weil wir dann nochmal mit einem Bus im Anschluss weiterfahren müssen und dieser Bus fährt nicht so wahnsinnig regelmäßig. Das heißt, es kann einem im richtig beschissenen Fall passieren, dass man irgendwie 1-2 Minütchen zu spät in Kassel ankommt und dann da 2 Stunden nochmal am Kasseler Bahnhof irgendwie rumsitzt, und das wollten wir tunlichst verhindern. Wir waren dann aber sehr, sehr gut auf Strecke und es hat eigentlich genau gepasst, dass wir um 21.43 Uhr in Kassel ankommen. Um 20.43 Uhr in Kassel ankommen, um 20.46 Uhr unsere S-Bahn fährt und wir dann schick nach Hause kommen. Und dann kam Hannover und wir stehen vor dem Hannoverer Bahnhof und stehen und stehen und stehen, ich glaube etwas so knapp 1,5 Stunden würde ich schätzen in etwa, immer wieder mit der Durchsage, dass Einfahrtgleis wäre blockiert, was schon eine sehr komische Begründung ist, wenn man weiß, dass Hannover ja schon ein paar Einfahrtgleise hat, wo man mal auch so vielleicht reagieren könnte, und parallel dazu ja rechts und links ein Zug nach dem anderen so in diesen Bahnhof reinrauschte, so dass ich schon die Vermutung hatte, okay, die VfB Stuttgart-Fans haben wahrscheinlich irgendwas gemacht und die werden jetzt, es formiert sich jetzt schon am Bahnhof eine Bundespolizeistaffel, die dann gleich jetzt diesen Zug stürmen wird. Und ich lag dann auch fast richtig, nur dass es nicht unser Zug war, sondern der Zug, der direkt vor uns eingefahren ist. Da haben sich ein paar Hamburg-Fans anscheinend etwas mehr daneben benommen und haben dann mal dort zu spüren bekommen, wie die Bundespolizei das löst. Zum Leid aller anderen, dass wir da halt 1,5 Stunden stehen mussten. Das war so ein bisschen ein kleiner Rückschlag.
Es war halt auch echt ganz lustig irgendwie, wenn man die Gesamtkonstellation dann gesehen hat, wie in unserem Zug waren die Stuttgart-Fans, die aus Hamburg kamen. In dem Zug vor uns waren die Hamburg-Fans, die aus Darmstadt kamen, in die andere Richtung. Dann wären eigentlich zur selben Zeit noch Rostock-Fans in Hannover ja angekommen. Die hat man gar nicht aussteigen lassen, sondern hat den Zug einfach weiterfahren lassen. Also irgendwie haben sich sehr, sehr viele Fußballfans, die sich nicht alle gut verstehen, wären zum gleichen Zeitpunkt in Hannover gewesen.
Ja, wobei Hannover natürlich auf einem Samstagnachmittag immer ein Knotenpunkt ist, den man im Auge haben muss. Da hätte man auch früher drauf kommen können. Da hätten auch wir drauf kommen können, dass wir sagen, naja, wenn wir dann zurückfahren von Hamburg in die Richtung und der VfB Stuttgart spielt auf St. Pauli, dass das dann schon durchaus auch schwierig werden könnte, dass da ein paar Stuttgarter hinfahren. Da hätte man drauf kommen können. Ja. Ja, und das Spektakel nahm dann weiter seinen Lauf. Wir sind dann angekommen, haben dort dann um eine Minute dann eine Straßenbahn verpasst, die es noch hätte retten können, um uns noch nach Hause zu bringen. Haben dann eine andere Bahn genommen, um von einem anderen Ort es zu versuchen. Dort haben wir dann, mussten wir nochmal umsteigen in den Bus, um dann eine gute Stunde später irgendwo in der Kasseler Pampa zu stehen und um 15 Sekunden ungefähr die entscheidende Bahn zu verpassen, die uns nach Hause gebracht hätte. Das war schon ein wenig ärgerlich, sage ich mal, oder hat uns ein wenig zurückgeworfen und ein bisschen sauer gemacht. Ja. Aber ansonsten war es ein richtig gelungener Tag, auch wenn diese Zug, also mittlerweile ist es ja sogar so, dass du dieses Zugtheater am Schluss selbst mich nicht mehr umwirft insgesamt. Ist bei dir aber jetzt auch nicht so wahr, dass du dich dann noch drüber freust, so glaube ich.
Nee, also es kommt drauf an, was genau. Es gibt so Zugabenteuer, über die ich mich immer noch sehr freue, irgendwie nochmal ein zusätzlicher Umstieg und dann nochmal mit einer neuen Zuggattung weiter oder
so eine kleine Evakuierung.
Ja, sowas hätte ich auch gern mal. Auch lange Verspätungen, wo man einen Platz hat und dann einfach länger arbeitet und man die Leute beobachten kann, wie sie so reagieren.
Finde ich auch. Wenn alle so völlig ungehalten sind, ne? Und du da ganz entspannt
haben. Oder hier, wenn sie dann Hotelzüge aufbauen in den Bahnhöfen, finde ich auch immer gut. Also sowas finde ich cool. Was ich tatsächlich an Bahnabenteuern nicht cool finde, ist erstens extrem überfüllte Züge, wo sie so eine Auktion machen und den Leuten immer mehr Rabatte Gutscheine bieten, damit sie jetzt aussteigen. Das finde ich nicht so lustig. Und halt sowas, wenn man irgendwie einen Gangplatz hat, wenn man auch sehr müde, also da ging es gar nicht um, dass die Zeit im Zug unangenehm war, sondern es ging darum, dass ich einfach schlafen wollte irgendwie, weil ich war halt einfach sehr müde. Und mir ging es primär um die Ankunftszeit zu Hause. Ich hatte auch noch eine Vorlesung nachzugucken. Ich wusste, wenn wir jetzt spät ankommen, dann muss ich das morgen früh noch machen. Eigentlich wäre auch Podcasten abends vielleicht noch eine Option gewesen. Ja. Ging dann auch nicht mehr. Das war einfach so ein bisschen verbrannte Zeit und das hat einfach ein wenig geärgert. Und ich habe es halt auch einfach sehr oft jetzt durch dieses wöchentliche Pendelei nach Zürich, da geht jede Woche irgendwas schief und dadurch hätte ich es jetzt gestern nicht unbedingt gebraucht. Aber, ja.
Aber ich war erstaunt, weil es war ja für uns beide, so schön der Tag auch war, es war ja für uns beide schon noch anstrengend. Du warst den Tag zuvor, wie gesagt, in Berlin, warst den Abend lange unterwegs, hast nicht wahnsinnig viel geschlafen, bist dann von Berlin rübergekommen, gedroschen, komm nach Hamburg. Und ich bin den Morgen quasi um 5:30 von Kassel schon nach Hamburg gefahren, damit ich insgesamt meine Arbeit schaffe, bevor du am Nachmittag ankommst, damit wir auch wirklich Zeit haben insgesamt. Ja. Und dadurch war dann gestern so um 10:30 so langsam auch bei mir so ein Punkt erreicht, wo ich sage, boah, leck mich am Arsch, ich leg mich einfach hier irgendwo hin und penne, es ist mir wirklich egal, ich bin echt müde. Wo man merkt, ich bin vielleicht dann doch auch in einem Alter, wo das gar nicht mehr alles so ganz einfach ist.
Ja.
Was mich natürlich ein bisschen sorgt vor all den Plänen, die wir noch vorhaben, es kursiert ja immer noch die Idee dieser Zugreise nach Japan. Das sorgt mich natürlich dann schon, schaffe ich das körperlich und mental überhaupt noch?
Dann werden unsere Bahnansprüche immer wieder geerdet.
Ja, das glaube ich auch. Oder sie werden in neue Höhen gehievt.
In Japan insgesamt. Dann.
In Japan dann.
Ja, da muss man erstmal hinkommen.
Wenn du von dort zurückkommst, wird es dann wahrscheinlich auch schwieriger.
Ja, das habe ich jetzt mit der Schweiz schon.
Ja, gut, das Problem, dass du mit dem ICE in der Schweiz Probleme hast, wirst du ja nicht mehr haben, weil die Schweizer lassen ja jetzt mittlerweile, das ist ja auch so eine Demütigung hoch 10, dass die Schweizer sagen, ICE, du kommst hier nicht rein.
Ja, ich meine, es ändert sich nicht so viel, weil in der Praxis wurden die ICE sowieso fast nie reingelassen, weil ab 20 Minuten hat man sie bis jetzt immer gekappt. Aber die Eurostrecken aus Dortmund und Hamburg werden jetzt komplett dauerhaft in Basel gestoppt. Ja.
Ist für dich blöd ein bisschen schon eigentlich.
Ja.
Ne? Ja. Ja. Gut, man muss abwarten, wie sich das insgesamt dadurch entwickelt, sich dadurch unterm Strich ein höheres Maß an Pünktlichkeit, weil die Schweizer einfach
vermutlich
wissen, wahrscheinlich ist es ja tatsächlich so, aber es ist halt für dich definitiv immer mit einem verpflichtenden Umstieg eigentlich verbunden irgendwo, ne?
Ja.
Ja. Ja. Das heißt, wir haben jetzt, wie viel haben wir denn jetzt überhaupt? Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl.
13:45.
Das heißt, so in einer guten anderthalb Stunden sitzt du auch schon wieder in der Bahn Richtung Zürich und sitzt hier jetzt noch in Shorts und im 12. Mannheimer T-Shirt und musst dich noch umziehen mit allem drum und dran. Das heißt, ich würde sagen, wir machen dann auch für heute schon wieder Schluss, oder? Oder gibt es noch was Spektakuläres, was du so zum Abschluss vielleicht nochmal anbringen möchtest?
Ich denke nicht. Also nächstes Wochenende bin ich in Halle auf einem medizinischen Kongress am Samstag. Kommen dann Samstagabend zurück. Das heißt, ja, wir podcasten dann wahrscheinlich Samstagabend oder wieder Sonntagmorgen.
Hm, wahrscheinlich wieder Sonntag eher, ne?
Vermutlich.
Ja.
Und dann sind es noch, also jetzt sind es noch 4 Wochen und dann ist meine 2-monatige Sommerlernphase, wo ich dann dauerhaft hier bin. Darauf freue ich mich auch schon.
Ja. Und wir können ja in der nächsten Folge mal sprechen über die Top-10-Stadien, die wir in Deutschland noch besuchen wollen. Wir haben jetzt mal angefangen, so kleinere Schmuckkästchen uns mitteilen zu lassen, die wir noch nicht gesehen haben. Daraus können wir ja mal so eine Liste zusammenstellen. Und wenn da noch jemand Vorschläge für hat, also wir suchen, beschreib du doch mal, was suchen wir an Fußball-Sportstätten?
Also im Idealerweise Sportstätten, die eine bestimmte Skurrilität haben, sowas wie zum Beispiel eine coole analoge Anzeigetafel aus Holz oder eine sehr, sehr krasse alte Tribüne. Überhaupt gerne so im Grünen und ein bisschen verrotteter, also darf gerne auch so das Gras sprießen.
Also nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf den Tribünen, überall eigentlich.
Überall eigentlich. Ja. Und ansonsten die üblichen Kriterien kennt man ja. Mehrwegbecher sind immer cool. Das wäre,
Also wir suchen eigentlich keine Stadien, wo man sagt, oh, guck mal, da ist letztes Jahr Stadion XYZ neu gebaut worden, das sieht richtig schön aus. Das sind meistens die Stadien, wo wir sagen, finden wir scheiße.
Ja.
Oder sehr, sehr häufig ist es so. Was heißt scheiße? Ein Stadion ist immer erstmal, es ist ähnlich wie bei welchen Orten, bei welchen Sachen hast du das gesagt? Bei
Nachtzügen und Teilchenbeschleuniger.
Bei Nachtzügen und Teilchenbeschleuniger, genau. Dass selbst ein vollgekotzter, vollgeschissener Nachtzug ist halt immer noch ein Nachtzug.
Ja.
Ne? Also immer noch was Schönes eigentlich eher. Und ähnlich siehst du das ja eigentlich auch bei Stadien.
Ja.
Aber es gibt halt auch die Creme de la Creme und das sind halt wirklich eher so Herne, Schloss Strünkede oder so, das sind halt schon kleine Perlen, die wir demnächst dann mal aufsuchen wollen. Also wer dafür Vorschläge hat, ist herzlich eingeladen, sie uns auf irgendeinem Weg zukommen zu lassen, per Mail oder sonstiges, Instagram-Kommentar, Blog-Kommentar oder sonstiges. Irgendwie, man wird immer einen Weg finden, uns zu kontaktieren. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Und dann könnten wir dir ja vielleicht mal vorstellen, irgendwie so bei Gelegenheit, welche wir da jetzt rausgesucht haben, welche wir da noch in Angriff nehmen wollen.
Ja.
Ja, ist doch ein guter Vorschlag, oder? Dann machen wir jetzt Schluss für heute. In der nächsten Folge gibt es wieder Malzbier und dann trinken wir auch auf jemanden, denn wir haben wieder einen neuen Steady-Unterstützer, auf den konnten wir heute gar nicht trinken, weil mit Espresso und Kirsch-Bananensaft wollten wir dann doch nicht auf ihn anstoßen. Steady ist eine Plattform, wo man mit kleinen Beiträgen die sogenannten Content-Creator, als was wir uns nicht unbedingt sehen, aber im weitesten Sinne dann vielleicht doch sind, also wo man einfach Menschen bei Projekten unterstützen kann. Und da haben wir mittlerweile 41 Unterstützer, die zwischen 1, 3, 5, 10 und 15 Euro pro Monat ausgeben, um einen Unterschied, um unterschiedliche Dankeschöns zu halten. Ich glaube, 1 Euro gibt es gar nichts, außer ein gedankliches Danke.
Von dir.
Von mir aber nur, weil du ja die Danke sagst, genau. 3, 5 Euro sind dann so Malzbiertaufen und namentliche Erwähnungen in Folgen. Geht dann bis zu, ich suche mir ein Thema für eine Folge aus und geht, glaube ich, bis zum höchsten Paket. Ich weiß gar nicht, wie heißt das höchste Paket denn überhaupt? Das
Tolltastisch.
Da heißt das Tolltastisch-Paket. Da bekommt man einmal im Monat Post von Jason. Per Postkarte aus irgendeinem Ort. Nicht immer einmal im Monat, muss man dazu sagen.
Ja.
Manchmal gibt es dann dafür 2 in einer Woche vielleicht oder so, weil er wieder so ein bisschen hinterherhinkt. Aber der Wille ist da. Aber halt aus unterschiedlichen Posten, Orten eine handgeschriebene Postkarte. Link findet man in den Kommentaren, wer sich das mal anschauen will. Da sieht man auch, wer uns wie und wo unterstützt. Und in der nächsten Folge gibt es dann eine Malzbiertaufe für unseren neuesten Unterstützer. Wir freuen uns bis demnächst. Tschüss.